Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und Glück auf zu einer neuen Ausgabe meiner Quereinsteigerreihe. Heute zu Gast bei mir ist Aurélie Guyon. Ihrem Namen nach schon zu erkennen ist, sie kommt aus Frankreich, hat aber in Berlin vor 2 Monaten eine kleine Mikrobäckerei eröffnet mit überwiegend französischen Backwaren. Sie kommt eigentlich aus dem Kunstgewerbe und hat umgesattelt in Frankreich auf Bäckerin. Wie das mit dem deutschen Bäckermeisterrecht einhergeht und wie sie es geschafft hat, sich dort in ihrer kleinen Straße zu etablieren, das alles und noch viel mehr wird sie uns gleich erzählen. Außerdem gibt es ab und zu ein paar kleine spannende Einblicke in die Back- und Brothistorie Frankreichs. Viel Spaß dabei und alles Gute. Hallo Aurélie.
Hallo Lutz.
Ja, ich habe von deiner Bäckerei bis vor wenigen Wochen noch nichts gehört und dann bin ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie auf La Miche gestoßen, also deine kleine Mikrobäckerei in Berlin. Und mich würde zuallererst mal interessieren, weil ich mich in Berlin auch gar nicht so sehr gut auskenne, in welcher Ecke von Berlin arbeitest du denn in deiner Bäckerei?
Also die La Miche, das ist in der Krellestraße 2, also das ist im Schöneberg, in einem Krelle-Kiez. Genau, so ein sehr, sehr schöner, ruhiges Ort. Und da wohne ich auch seit einige Jahre, genau. Und ja.
Ja, wir hören das alle schon, die jetzt hier auch zuhören. Du hast einen französischen Akzent. Und genau. Mich würde interessieren, seit wann bist du denn in Deutschland und warum bist du nach Deutschland gekommen aus Frankreich?
Ich bin seit mittlerweile 15 Jahren hier. Ich komme ursprünglich aus der Bretagne, da habe ich studiert Kunst. Und nach dem Studium dachte ich mir, dass es gut wäre, wenn ich einfach raus aus Frankreich und einfach was anderes sehen kann und in der Kunstwelt erstmal sowas probieren. Und ich habe da ein Praktikum gemacht, erstmal in Berlin. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich auch geblieben bin. Genau. Und da habe ich auch was anderes gemacht als Kunst. Also ich habe so Kunst, ich war in der Galerie, aber ich habe so langsam mich so für den Gastronomie interessiert. So langsam irgendwie habe ich andere Wege genommen. Das war die erste Step sozusagen zum Brot. Es hat ein bisschen gedauert alles, aber da war ich einfach im Gastronomiebereich, im Restaurant und da habe ich Brot entdeckt. Einfach so. Ich habe so lange gesucht und Brot war einfach, weiß ich nicht, sinnvoll. Das hat einfach, ich habe es verstanden irgendwie. Und das hat zu mir gepasst.
Das bedeutet, du hast in Frankreich noch gar keinen großen Kontakt zu Brot gehabt, außer als normaler Esser, als normale Esserin, ne? Also du hast es einfach gegessen. Aber was war der Ausschlag dann in Berlin zu sagen, das Brot, das interessiert mich jetzt doch so sehr, dass ich mich da ein bisschen rein vertiefe? Gab es da so einen Moment oder hat sich das so langsam irgendwie entwickelt? Aber selbst dann musst du ja Kontakt mit Brot gehabt haben.
Also von der Kindheit, wir haben immer so Brot in einem Bauernhof gekauft. Und das war immer so eine große Erinnerung an das, so einer Sauerteig, wahrscheinlich so über, ein bisschen so gesäuert, also so über, reif sozusagen. Mhm. Aber es war schwarz, das war in einem Holzofen, die Kruste war richtig gebacken, sehr stark. Und das war einfach, das ist so Erinnerung. Und ich weiß nicht, manchmal, wenn man so lange in ein Land wohnt, also das war nach 10 Jahren ungefähr, 10 Jahre Deutschland oder 8 Jahre Deutschland, dann habe ich so einfach auch Sehnsucht gehabt irgendwie und an Erinnerungen, so emotionale Sachen, die einfach hochkommen. Und Brot war einfach so ein einfaches Produkt, die einfach sehr an einen Ort oder in so ein Land, also für mich, ich komme aus dem Land oder nicht Bauernhof, genau, aber so ein kleines Dorf und komme aus einer bäuerlichen Familie und das ist irgendwie so Sachen, das habe ich vermisst und das war einfach, Brotbutter, das isst man, wenn man auch nichts anderes hat, Brot geht immer und irgendwie, das war ein sicherer Produkt, irgendwas, der, ja.
Ja, das heißt, der Kontrast zwischen deiner Erinnerung vom Land und der Großstadt hat schon auch Ausschlag gegeben,
Genau.
sich dem Brot zu widmen. Deine Bäckerei heißt ja La Miche. Es ist eine ganz bestimmte Brotsorte in Frankreich, soweit ich
Le Miche
weiß.
ist ein Laibebrot,
Na, genau,
also ein
ein.
Miche de pain, genau,
Na?
das ist der Form oder
Genau,
ein
vielleicht beschreibst du,
Rundebrot.
genau, vielleicht beschreibst du sie uns mal, weil wir, in Deutschland taucht das immer mal auf, also alle möglichen Bäcker backen La Miche, und es sieht immer ein bisschen anders aus und es enthält auch immer andere Zutaten. Das, was ich so für mich abgespeichert habe, ohne da jetzt schon konkret wirklich recherchiert zu haben nach diesem Brotlaib, es ist eher ein Weizen-Sauerteigbrot, ne? Oder das, was man vielleicht als Bauernbrot bezeichnen würde, also vielleicht ein Roggenanteil dabei, aber am besten beschreibst du uns das mal.
Also La Miche, genau, das ist mein Name, also der Name, die Bäckerei, das ist so eigentlich die Form, ein Laibebrot, eine rundes Form, aber es ist nicht zu so klein, es ist ein bisschen größeres Format, und das ist so ein Lammbrot, französisch, also in meinem Fall ist es ein französisches Lammbrot, also auf dieser Basis so, das ist mein Signaturbrot sozusagen. Mit so einem Anteil, also das ist Weizenmehl mit Roggenvollkornsauerteig, weil eine Lammbrot oder Pain Campagne im Französisch muss immer so einen Anteil an Roggen haben. No? Das traditionelle Pain Campagne, das ist mit so T80,
Ja.
die gibt es in Deutschland nicht. Genau, das ist so ein bisschen das vollkornige Weizen. No? Aber weniger vollkornig als die deutsche T 1050, glaube ich, genau. Also das ist zwischen, ja, zwischen der T 550 und T 1050, ne? Da steht die T 80.
Ja, genau. Also wir haben in Deutschland auch eine Type, die heißt 812. Das geht so in die Richtung, ne? Vom
Genau, von
Mineralstoffgehalt. Aber wenn ich mir beide Mehle angucke, dann ist das T80 in Frankreich schon ein bisschen, ich würde sagen, dunkler oder hat mehr Schalenanteile, also
Genau.
sichtbare Schalenanteile als unser 812er. Dafür wahrscheinlich, um das wieder aufzufangen, rein rechnerisch, mathematisch, etwas helleren Mehlanteil noch dabei. Aber es ist ein anderes Mehl, obwohl die Typenzahl mehr oder weniger die gleiche ist, ja.
Ja, das ist so, da habe ich auch so mit anderen Mehl gelernt. So. Wir sprechen wahrscheinlich später drüber. Also in meiner Ausbildung in Frankreich, das war natürlich so ein ganz anderes Mehl, als was ich jetzt benutzt. Genau, ich habe meine Rezepte angepasst. Natürlich, das ist auch sehr spannend. Also wie man so sich einfach mit was man hat, einfach trotzdem was Tolles.
Ja, genau.
Genau. Aber es geht zum La Miche, das ist das. Das ist so 10% ungefähr Roggenanteil ins Brot. Und bei mir, das kommt durch den Sauerteig.
Ist denn das typisch, dass ein Roggensauerteig verwendet wird dafür, oder ist es eigentlich bei den meisten Bäckereien in Frankreich, die sowas anbieten, ein Weizensauerteig und dann kommt der Roggen auf einer anderen Ebene dazu?
Also für Campagne, das ist schon typisch, finde ich, diese Roggen-Vollkornsauerteig zu benutzen. Aber viele, dann es ist es keine Campagne mehr unbedingt dann mit Weizensauerteig.
Ja.
Und ich benutze Roggen-Vollkornsauerteig, weil es ist irgendwie stabiler. Also ich finde es stabiler als Weizensauerteig.
Und wird der Sauerteig dann auch mit einem Roggenanstellgut angesetzt oder wird dann Weizenanstellgut verwendet und dann quasi Roggenvollkorn wieder zugegeben?
Nee, das ist immer so, genau, mit meiner Roggenvollkorn einstellen, also gut, ne? Und ich fütter die einfach so ein, zwei Mal pro Tag, also am Anfang und dann später auch. Genau, so mache ich das. Und das ist eine Vollkorn auch, Sauerteig. Also ich benutze so von der Rollemühle, im Erzgebiet,
Im Erzgebirge,
die
genau.
Roggenvollkorn, genau, Roggenchampagner, Roggenvollkornmehl.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil das, was man hier so im allgemeinen Hobbybäcker-Gedächtnis hat und auch teils bei den Profis, ist, dass in Frankreich, wenn denn Sauerteig im Spiel ist, fast ausschließlich Weizensauerteig zum Einsatz kommt. Ne? In Italien glauben wir, dass es das ähnlich ist. Dabei ist Frankreich auch traditionell, also sagen wir mal so bis Mitte 19. Jahrhundert, eigentlich noch Roggenland gewesen. Na, also wenn man in die Geschichte guckt, wurde da auch überwiegend Roggen gebacken, so wie in Deutschland auch. Und erst seit so gut 200 Jahren ist das ein bisschen umgeschwappt auf Weizen. Und deshalb finde ich es jetzt ganz spannend, dass du erzählst, dass es tatsächlich ein Roggensauerteig und auch wirklich ein Roggenanstellgut ist, das da reingehört in dieses Landbrot. Das ist noch so ein bisschen ein Relikt der französischen Brotgeschichte.
Es gibt auch ein super interessantes Brot in Frankreich, das heißt Métaille. Das ist so eine halbe, also halbe Weizen, halbe Roggen Brot. So ein Mischbrot, also ganz ähnlich wie dem Roggenbrot, also Mischbrot Deutschland. Und das wird so oft in der Provence da einfach oder in die Berge so Vergne. Genau, und das war so einfach Metel, das ist so der Name, wenn man, also man gibt zu diesem Mehl, weil der Weizen und dem Roggen zusammen, dann es war so stabiler auch im Feld. Und die haben einfach so Körner, also ne, eingepflanzt, so Weizen und Roggen zusammen und so Gehärten zusammen. Und das Mehl war einfach so eine Mischung aus Weizen und Roggen. Und die haben einfach damit ein Brot gemacht. Und ja, das ist, finde ich, sehr schön auch. Also das ist auch, ich back das noch nicht bei mir im Lannich, aber das wäre sicher so was, was ich so auch reinbringen möchte. Das ist auch Geschichte, Brotgeschichte Frankreich. Also das ist richtig toll, also dass die Weizen und die Roggen zusammen sich so unterstützen und dann so die Rekolte einfach besser wird. Und das ist richtig toll.
Ja, das ist dann auch wirklich schon der landwirtschaftliche Aspekt dabei. Das kennt man heute kaum noch. Also die Landwirtschaft heute, die baut ja meistens Monokulturen an. Es gibt so ein paar Bauern, die experimentieren wieder damit, verschiedene Getreidesorten gleichzeitig anzubauen und dann eben auch zu ernten. Und dann gibt es so ein Mischmehl. Und das ist dann natürlich auch jedes Jahr ein bisschen anders. Also noch stärker anders, als wenn man eine Monokultur anbaut, nur mit Roggen oder nur mit Weizen. Das variiert ja auch jedes Jahr ein bisschen. Aber wenn man so eine Mischkultur auf dem Acker hat, dann gibt es halt jedes Jahr auch definitiv immer ein etwas anderes Brot, obwohl die Rezeptur die gleiche bleibt.
Ja, spannend. Richtig gut.
Ja, Lammich, haben wir gelernt, ist also vorwiegend diese große, runde Brotform. Und du hast deine Bäckerei danach benannt. Gab es da einen anderen Grund, außer dass dieses Brot so ganz typisch ist, aus deiner Erinnerung?
Ja, ich wollte was Sinnvolles machen. Irgendwie, das ist mit meinen Händen am besten. Ich habe so viel mit meinen Hirn, also bei Kunst, und das ist auch sehr spannend, sehr, mag das immer noch, ne? Aber ich wollte was, genau, Sinnvolles für mich und die Leute einfach auch glücklich machen, erinnern, also ernähren, dann nicht erinnern auch, also was das gute Brot sein könnte auch und war, und das bringen wieder entdecken, und ein Beruf, der einfach konkret ist. Ich brauche einfach sehr.
Wann bist du denn auf diese Idee gekommen? Also wann hast du das erste Mal so richtig gewusst, ich möchte eine Bäckerei aufmachen? Und dann ist ja der Schritt von der Idee zur konkreten Umsetzung auch noch ein relativ großer. Wann war denn das soweit bei dir?
Das war, glaube ich, so kurz bevor ich mich entschlossen habe, so eine Ausbildung zu machen. Jetzt ist es vor 3 Jahren, dreieinhalb etwa.
Also so 21, 22 herum. Ne?
Genau. Also nach der Geburt meiner Tochter dachte ich, okay, jetzt, also nach der Geburt, vielleicht 2 Jahre später, dachte ich, okay, ich war beim Domberger Brotwerk vorher. Da hat es alles begonnen. Na, ich habe so gearbeitet in Gastronomie, aufgehört, dann mich angefangen, also ich habe angefangen so über Brot zu denken, und war ich beim Domberger, habe ich so in mein schönes Brief geschickt, dass ich so begeistert bin, bei ihm auch einfach lernen wollte, und da habe ich auch gesehen, dass es so möglich ist, so eine andere Art, also Bäcker zu werden. Es ist machbar. Das ist nicht vorherig ein Bild von Bäckerberuf. Männlicher, sehr harte Arbeit, sehr früh aufstehen, sehr anstrengend irgendwie. Und nichts, also accessibel für mich. Und dann beim Domberger war die Chance, das ist einfach, ja, was anderes, ein anderer, genau.
Ja, ein
Und
anderer Zugang zur Bäckerei.
Zugang zu Beruf und genau, da habe ich einfach so ein paar Monate da mitgemacht und beobachtet und geguckt und genau. Und dann habe ich mir so entschieden, okay, das ist possible was für mich. Das vielleicht genau. Und dann habe ich mir genau für diese Ausbildung in Frankreich geschlossen. Das ist so doch was auch für, also ich muss was lernen. Also das ist schön gut zu dieser Interesse haben, ein bisschen was machen, aber es gibt so ein paar Sachen, die einfach auch wichtig sind zu lernen und Kenntnisse, weil interessant und auch genau.
Ja, da muss ich noch mal kurz zwischenfragen. In Deutschland ist es ja nicht so einfach, eine Bäckerei zu eröffnen. Man braucht eigentlich den Meisterbrief, muss in die Handwerksrolle eingetragen sein. Und dann gibt es natürlich etliche Wege, um das zu umgehen, um da so einen kleinen Schleichweg zu finden, dass man doch Brot verkaufen darf, selbsthergestelltes Brot verkaufen darf. War das in dem Moment schon eine Überlegung bei dir, als du gesagt hast, ich muss jetzt erstmal lernen, wie das geht und am besten in Frankreich, oder kam diese Überlegung erst später und du hast erstmal die Ausbildung in Frankreich genossen?
Also, das war immer in Frage, okay, wenn ich so, ich wollte nicht unbedingt so diese ganz normale Bäckerausbildung machen, weil ich wäre oft nicht auf dem Eil, aber ich hatte eine Tochter, wollte nicht unbedingt 3 Jahre oder genau. Ich habe so andere Wege. Wie könnte ich das machen? In Deutschland leben, Bäckerei aufmachen, da brauche ich so einen Meisterbrief, da muss ich das ganze komplette Sachen vorher machen, das wird schwierig. Okay, ich möchte erstmal lernen, ich gehe nach Frankreich, das gibt so eine super Schule, die École Internationale de Boulangerie. Da hatte ich schon Bekannte, die schon Bäcker waren, da so über Panettone, über Sauerteig noch, die Wissen noch vertiefen haben und meinte, okay, es gibt eine prima Ausbildung. Das ist 3 Monate, sehr, sehr intensiv, sehr intens. Und da habe ich mich einfach auch beworben und da kann man einfach nur hingehen mit einem Projekt. Also das ist alles, was ich da gelernt habe, das war, um meine eigene Bäckerei aufzumachen. Und alles, was man lernt an Brot oder Theorie und Praxis, das ist so, der Mittelpunkt ist die Bäckerei, die wir später aufmachen. Da habe ich mich beworben, ich bin genommen worden. Es war wunderbar. Es war eine wunderbare Zeit, richtig toll. Und ja,
Ja.
mitten in die Berge, also richtig traumhaft. Und mit Tomate frites en blanc, der ist so auch mittlerweile ziemlich bekannt.
Ja,
Dann gibt es auch
kenne ich auch, ja.
Masterclass überall. Also, das ist so genau eine tolle Ausbildung war es. Und
Ist die denn dann anerkannt worden in irgendeiner Art und Weise hier in Deutschland von der Handwerkskammer, oder musstest du da nochmal ganz andere Wege gehen? Also die Ausbildung, war die jetzt quasi nur für dich, oder hat die auch schon geholfen auf dem Weg zur eigenen Bäckerei, was die Bürokratie angeht?
das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber natürlich musste ich den Weg auch trotzdem machen, zum Ausnahmebewilligung. Das ist der einzige Weg. Also, weil es ist keine Meistertitel, was ich so da habe. Obwohl in Frankreich reicht es schon so, diese Ausbildung zu haben, eine Bäckerei aufzumachen, aber eher natürlich nicht. Das wusste ich. Das war schon ein bisschen, ja. In meinem Hinterkopf ein bisschen stressig auch. Ich dachte, aber gut, das hat sehr gut geklappt. Ich habe so schon eine Connection gehabt durch Stomberger Brotwerk und Björn Wiese im Eberswald und also genau, die haben mir auch alle geholfen und kannte auch schon die Ausbildung. Und Björn Wiese war so in die Handwerkskammer Frankfurt-Oder und der hat mir genau gesagt, alles gut, das wird schon. Und ich habe es einfach auch die Ausnahmebewilligung bekommen. Ne? Einfach so. Weil meine Diplome sozusagen so hochwertig war, dass es so gleich, also die Kenntnisse sind gleich wie der Meister Ausbildung.
Gab es da eine Einschränkung in der Ausnahmebewilligung? Also es gibt ja, je nachdem, in welches Bundesland man schaut, ganz unterschiedliche Regelungen bei den Handwerkskammern. Die einen sagen, du darfst jetzt nur Sauerteigbrot oder nur Brötchen oder nur Hefegebäck, oder darfst du jetzt eigentlich alles?
Ich bin so genau unbegrenzt. Ich mache was, alles, was ich will. Und in der Zeit unbegrenzt. Also es ist alles kein Problem.
Ja,
Also
wunderbar.
ich war richtig so, es war so richtig gut. Aber wenn ich denke, auch oh, ich habe so eine Ausbildung, also das ist, es gibt so auch gerne auch viele mittlerweile, die auch diese Ausnahmebewilligungen beantragen und die auch vorher nicht unbedingt oder so sehr kurzfristig sich mit dem Brot beschäftigt haben und ja, da machen die den Test oder die müssen 1, 2 Tage backen und so
Ja.
weiter. Das finde ich auch richtig. Also das ist,
Ja.
mein Fall war schon so, genau, der Arbeit schon gemacht und es ist eine
Ja.
Anerkennung sozusagen.
Ja. Lass uns doch noch mal kurz in deine Ausbildung in Frankreich schauen. Was waren denn da die Themen? Ging es da nur um Brot oder wurde eigentlich alles abgearbeitet von der normalen Boulangerie bis zur Konditorei, bis zur Patisserie?
Also das ist der Ort, der Schwerpunkt ist Sauerteig. Also wir lernen Brot backen mit Sauerteig, verschiedene Sauerteig, sogar auch glutenarme Brot mit Reissauerteig, Brioche mit Sauerteig, Panettone. Also es geht um Sauerteig, Hauptsache. Baguette nur mit Sauerteig, Crackers nur mit Sauerteig. Also das ist genau. Also das ist so wieder entdecken, wie man so Brot gemacht hat vor ewig lang, wie es ist eigentlich immer war. Und das ging so mehr darum.
Ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Interesse daran gefunden haben, weil es interessant klingt, da vielleicht auch mal teilzunehmen. Wie findet der Kurs denn statt? Ist das ausschließlich auf Französisch oder gibt es auch eine englischsprachige Variante? 3 Monate dauert, da hast du schon gesagt. Und was muss man denn ungefähr an Finanziellem zur Seite legen, damit man sich das leisten kann?
Also das, diese Bäcker-Ausbildung, diese Bio-Bäcker-Ausbildung, weil das ist biologisch auch, also das ist, genau, das ist so 3 Monate und das ist Hauptsache auf Französisch. Die bieten aber auch Kurse für auch Bäcker oder Nicht-Bäcker, die so sich nur für Sauerteigbrot, so 2, 3 Wochen oder 2 Wochen, glaube ich. Das ist auch auf Englisch, auf Spanisch, auf Italienisch, glaube ich schon. Aber die Ausbildung, was ich gemacht habe, das ist, glaube ich, nur noch auf Französisch. Also kann man auch von woanders kommen, aber muss man gute Kenntnisse haben auf Französisch.
Ja,
Ne? Das ist
okay.
wichtig. Also ist schon ja, sehr exklusiv. Genau. Also ja, muss man Französisch können. Das ist Voraussetzung.
Wie viele Teilnehmer seid ihr denn gewesen in dem Kurs?
Wir waren 11 Teilnehmer. Und ich glaube, so, es gibt immer so 2 Sessions, die sich so übergreifen, weil auch was super war. Wir haben 3 Wochen in die Schule, so intensiv, so jeden Tag 10 Stunden einfach buckeln. Und dann waren wir da in der Schule, sind, gibt es schon ein anderes Session, der aber im Praktikum ist, 3 Wochen woanders, also die. Ich hatte meine Praktikum alle in Berlin zum Beispiel gemacht. Und während ich im Praktikum war, war die andere Session wieder in der Schule. Also das, genau, das ist immer so parallel 2 Promotion, die da einfach lernen. Genau, zu 11 in so ein Laboratoire, richtig gut. Alles ist da, damit wir auch gut lernen können. Also es gibt keine Schwierigkeit. Also wir müssen erstmal so gucken. Wir reproduzieren viel, gucken und. Und dann, genau, aber wir haben die ganze Freiheit und können wir uns entscheiden, okay, ich möchte in diese Richtung mehr gehen, diese Brot mehr machen oder ich möchte Croissant mit Sauerteig machen. Und Panettone, das war auch dort sehr wichtig. Genau.
Ja.
Aber am Anfang einfach gucken, Roggen, wie ist Roggen, wie funktioniert Roggen, was kann man, welche Brote sind da möglich und dann Weizen und dann und so weiter, immer etappeweise. Bis wir einfach uns ganz entscheiden und unser Sortiment einfach machen.
Ja, was muss man denn ungefähr finanziell einplanen, wenn man da teilnehmen möchte an so einem Kurs?
Also, es ist, ja, es ist schon teuer. Also, wenn man in Frankreich ist und so einfach quer, also etwas anderes machen möchte, so sich neu orientieren durch den Jobcenter, das kostet nichts, ist alles bezahlt. Wenn man von, wie ich, nicht mehr in Frankreich wohnt und genau, dann muss man das selber finanzieren. Es ist so um die 13, 14, 15.000.
Ja.
Genau, das plus dort leben.
Ja,
Also
das kommt noch
das,
dazu.
ja. Aber das war auch für mich so, in meinem Businessplan ist das so schon ein Investment. Also das ist, gehört einfach zu dem, die Ausbildung ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
So.
Ja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne, in der praktischen Umsetzung. Die Idee haben wir jetzt geklärt, wie es zu deiner Idee einer eigenen Bäckerei gekommen ist, auch ungefähr wann. Jetzt hast du schon deinen Businessplan kurz erwähnt. Das ist dann schon ein wichtiges Element, ne? Also wenn man sich es vornimmt, als Quereinsteiger zu sagen, ich mache eine eigene Bäckerei auf, muss man ja nicht nur den passenden Ort finden, das wäre gleich noch eine Frage, wie du das geschafft hast und was die Kriterien waren, sondern man muss ja auch vorher am besten mal durchgerechnet haben, was muss ich denn jetzt an Geld in die Hand nehmen, um diesen Ort dann auch entsprechend auszustatten.
Ja, also wir, braucht man auch so diesen Dimensionnement, sagt man auf Französisch, weiß ich auf Deutsch, das ist genau das. Aber das ist, wie groß sollte das sein? Das, was möchte man auch, möchte man eine Großbäckerei mit viel eingestellt? Möchte man so alleine sein und erstmal gucken? Das war mehr mein Stil, so erstmal gucken. Genau, ich habe so auch, also bevor ich so die Bäckerei und nach dem Ausbildung bin ich hier zurück und ich habe gesucht 2 Jahre lang, ne, nach einem Ort im Schöneberg am besten. Aber ich habe so auch immer Brot gebacken für die Nachbarschaft, ne, damit ich auch in Übung bleibt. Ne. Ich habe auch in
Ja.
einer Bäckerei in Taktil in Neukölln gearbeitet. Ich habe so immer ein Brot für die Nachbarschaft so mit so Mini-Bestellung gemacht, damit ich so einfach mein Sortiment noch mehr ausübe, weiß, okay, das ist toll, die Leute finden es auch gut, ich finde es auch gut. Dann, ich habe es einfach die Bäckerei verfeinert. Also die ganze Idee, was für Brot, was für eine Atmosphäre, was das, genau, das habe ich auch immer, bevor ich so den Ort gefunden habe, darauf gearbeitet habe. Ich habe so richtig so Erfahrung gesammelt. Ne? Und Step by Step einfach so das ganz gebaut und habe ich gesucht, gesucht. Es war sehr, sehr schwierig, weil es sehr, sehr teuer geworden. Und ich wusste aber, dass ich so erstmal alleine die Bäckerei ma machen möchte. Ich wollte so, ne? Deswegen habe ich so eine Mikrobäckerei so genannt, weil die Format ist, das Format ist ein reduziertes Format mit so 3 Tage offen. Nur in die Backstube. Ich habe sogar angefangen, auch zu verkaufen. Auch am Anfang habe ich auch verkauft. Jetzt mein Mann verkauft ein bisschen. Es ist ein bisschen Familienbäckerei. Aber es war die Idee, so ein, nicht ein Dorfbäckerei, aber so ein, ja, doch, ein Krelle-Dorfbäckerei. Genau, für die Leute, für die Einwohner, für den Kiez.
Ja, wie hast du denn jetzt deinen Ort gefunden? Du hast ja einen relativ länglichen Laden, wenn ich das richtig gesehen habe. Bäckst du auch direkt im Laden? Also kann man sehen, wie du bäckst, oder ist das nochmal abgetrennt vom Laden? Und ja, wie bist du an diesen Ort gekommen?
Also, ich wohne in der Straße und diese Lokal, wo ich bin jetzt, habe ich so die ganze Zeit beobachtet. Gab es mal Sushi, das war immer sowas und dazu, Gott, oh Gott, oh Gott, ärgerlich, dass das passt. Und irgendwann mal bin ich so zurück auf Urlaub und meinte, wow, das ist komplett leer. Und dann habe ich sofort, zack, die Vermieter, genau. Bin in Kontakt und gab es so noch ein, zwei Personen, die auch Interesse hatten. Aber den Vermieter fand das toll, dass eine Bäckerei da einfach aufmachen wird. Das wäre toll. Obwohl so Bäckerei in einem, in der Stadt, es ist immer auch laut. Es kann laut sein, es kann nur Angst machen auch. Das ist Geräusche und es riecht gut, aber riecht. Also das kann auch immer kompliziert sein. Aber das war. Die waren genau begeistert von der Idee, weil war ein kleines Format auch. Das war genau. Und ich habe den Ort gefunden. Ich habe so, es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis das alles so mit dem Stadt, auch mit der Genehmigung, ne, musste man so da noch ein paar Sachen ändern. Und genau.
Ja.
Und dann habe ich so, ja, in 3 Monaten genau das alles renoviert und mich angepasst und Genau. Und die Leute können mich sehen. Es gibt so ein kleines Schaufenster. Es ist richtig winzig. Sonst ist es 40 Quadratmeter, irgendwie sowas. Und genau, aber der Kneter steht ihm an der Schaufenster, auf der Straße, da so seit. Und da gibt es einen Holztisch. Also das ist, genau, das ist der Verkaufsraum, ist auch der Produktionsraum. Das war auch so ein Gedenken, wie macht man das,
Ja.
oh, damit das genehmigt wird und alles kein Problem. Aber das haben wir alles geschafft. Und ja.
Welchen Ofen hast du denn? Also der Ofen ist ja in der Backstube eigentlich immer das Nadelöhr, ne? Also selbst wenn man mehr backen möchte und könnte, wenn es nicht in den Ofen reinpasst, dann kann man es halt nicht backen. Wie groß ist er denn? Welche Technologie steckt dahinter? Und wie viele Brote kannst du dann wirklich maximal backen pro Backtag?
Also ich arbeite mit Rovco. Rovco, semi-professionelle Ofen. Die brauchen keinen Starkstrom, die brauchen keine Ausluft. Also genau, gibt es so keine. Das, die sind nicht so kompliziert.
Ja,
Also da kann
genau.
man so praktisch so die überall stellen. Das war ein bisschen die Idee auch zum Starten, dass ich nicht unbedingt so eine, also das kostet auch was und das passte auch nicht so wirklich in meinen Laden. Also der ist ziemlich klein und dachte, okay, ich fange so an. Ne? Und ich habe drei Stück, drei große Stück. Ja, und das passen 12 Brote in eine. Also das macht 12 mal 3. Also das ist schon okay für den Anfang. Ich habe so ein kleines Sortiment. Wie gesagt, es ist einfach, bin ab um 12 auf, also mache ich auf um 12 und Donnerstag und Freitag bis 18 Uhr, genau. Ich habe 6 Stunden da zum Verkaufen und das passt ziemlich gut, genau, in der Zeit und die Menge, das ist erstmal Thema, aber ja, muss man schauen mit der in Zukunft. Das
Ja.
könnte knapp werden, aber die Idee war auch, dass ich so noch mehr so eins kaufe.
Ja.
So einfach so eine Wand voll mit Rovco. Mal schauen.
Backst du denn während der Laden aufhat auch oder ist es schon dein Ziel, dass du bis 12 Uhr alles fertig gebacken hast und dich dann in Ruhe um alles andere kümmern kannst?
Ja, also backen könnte man noch ein bisschen. Produzieren, das geht nicht, weil das ist so, wie gesagt, ein kleiner Raum. Und das passiert an dem Verkauf und das ist zu laut. Also das ist, geht irgendwie nicht. Aber kann man schon shapen, kann man schon die Brote noch mehr Brot schieben. Das ist kein Problem.
Ja, erzähl doch mal was über dein Sortiment. Das Misch haben wir jetzt schon kennengelernt. Ich habe noch ein paar kleine Teile auf Fotos gesehen. Und die Stückzahl würde mich dann auch noch mal interessieren von den ganzen Sachen, ne? Beziehungsweise auch, wann du anfängst, ne? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Also du hast schon gesagt, du wächst am Tag, aber der Tag, das lässt sich ja alles interpretieren, ne? Ich hatte jetzt auch schon jemanden hier im Interview, der hat auch gesagt, er backt tagsüber, aber fängt dann trotzdem um 4 Uhr morgens an. Wie ist es denn bei dir?
Also ein typischer Tag, das fängt um 5 Uhr, 5 Uhr 35. Ich wohne nicht weit weg, das ist praktisch, das ist richtig gut. Also in dem Fall so. Also die Rovco, die sind auch analog, wirklich. Also, aber ich habe so eine Schaltuhr eingebaut. Das ist einfach schon so voreizt, damit ich nicht so extra komme, damit es eis wird. Genau. Also wenn ich komme, das ist alles fertig, kann man schon die Brote reinschieben. Genau, dann fange ich an, so mit. Genau, mit Brot, also Brioche, ich backe, also genau, mein Sortiment, das ist so Brot, diese Signaturbrot, diese Lamiche-Natur und Lamiche mit Graines auch, also Körnerbrot, das ist das gleiche Teig mit Körner, Sonnenblumen, Leinsaat, Sesam, Mohn, etc. Dann, genau, shape ich meine Brioche, in dem Fall, das sind so Brioche, die heißen La Pompe. La Pompe, das ist so ein Olivenöl Brioche, also
Ja,
auf
kenne ich auch,
Basis
ja.
von Olivenöl, genau, aus der Provence. Genau, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich bin so sehr imprägniert auch weil ich fand es wunderbar. Das ist eine sehr gute Alternative. Das schmeckt richtig besonderes. Das ist zart und das ist so sehr, ja, also ich bin begeistert von dieser Brioche. Und genau, die shape ich, wenn die brauchen einfach so 2,5 Stunden Garzeit, bis ich die auch im Ofen schiebe. Ich habe auch einen Ofen, der nur für die Brioche die Temperatur 180 so,
Ja.
Grad. Genau. Und ich habe auch noch so ein Kastenbrot. Das ist so ein Roggenvollkornbrot mit dänischer Einfluss, also ein Rückbrot. Diese Brot backe ich so am Mittwoch, nee, am Donnerstag, sorry. Das sollte für bis Samstag reichen. Ich backe die nur einmal die Woche und ich verkaufe geteilt auf 3 Tage.
Ja. Das heißt, am letzten Tag sind sie am besten.
Genau. Ungefähr. So. Das habe ich dazu auch ein Brioche mit, ein ganz traditionelles Brioche mit Butter und Eier. Jetzt gerade mache ich so mit Karamell, Borsalé und Apfel. Also ich mache sowas saisonal auch.
Ja.
Also ich, ne? Von La Pompe habe ich auch eine Variante mit Obst. Also das ist so die Brioche, aber in der Mitte gibt es einfach so auch saisonale Obst. Was mache ich noch? Ich mache noch Crackers. So Weizenmehl, Roggenvollkornsauerteig und Olivenöl, Rosmarin, Körner. Das ist richtig, richtig gut ist. Genau, und dann auch so kleine Haferkekse, Butterkekse. Und dann mache ich auch noch Baguettes, natürlich.
Ja.
So ein Sauerteig-Baguette. Und ich mache so eine Variante mit Kalamata-Oliven. Genau, also ich versuche es immer von einem Teig zwei Produkte zu machen. Irgendwie sowas.
Ja. Backst du denn ausschließlich mit Sauerteig oder hast du auch Produkte, in denen dann Hefe im Spiel ist oder beides kombiniert?
Also mit dem kleinen Brioche, Butterbrioche, da mache ich ein bisschen Hefe rein. Bisschen, aber immer trotzdem Sauerteig, also süßer Sauerteig, Weizensauerteig mit Zucker.
Ist der dann weich
Genau.
oder ist der festgeführt, der süße Weizensauerteig?
Der ist weich. Jo.
Ja,
Genau.
es gibt ja vielerlei Spielarten von Sauerteigen. Die einen machen dann eher so einen sehr festen Weizensauerteig mit Zucker. Ich kenne ihn aber auch als weich. Deshalb frage ich immer ein bisschen nach, ne, weil das ja jeder anders macht. Und trotzdem kommen am Ende sehr, sehr leckere Backwaren raus. Es gibt also gar nicht so den einen ultimativen Weg, sondern hängt immer auch ein bisschen davon ab, wo man herkommt, kulturell oder was man erreichen will.
Ja, und für mein Baguette habe ich so eine feste Sauerteig, Weizensauerteig. Genau.
Dann zähle ich jetzt schon mindestens drei Sauerteige bei dir. Wie viel hast du denn?
Das war's. Das reicht. Ich bin gerade beim Reissauerteig beschäftigt, weil
Ah, okay.
ich habe so
Nummer
bemerkt,
vier.
dass ich Nummer 4. Weil viele vertragen keine Weizen. Und wollen gern so ein Burrweizen. Das macht auch in meiner Geschichte auch total Sinn. Ich komme aus der Bretagne. Burrweizen ist auch da
Ja.
sehr präsent und warum nicht? Und ja. Diese Brote habe ich auch gelernt in der Schule. Sehr spannend. Aber das ist sehr schwierig zu kontrollieren. Also der Kontrolle zu haben über dem Sauerteig, das
Ja.
ist gar nicht so einfach.
Wie machst du das? Generell Sauerteige wollen es ja meistens relativ warm, wenn sie mild werden sollen im Brot. Hast du irgendeine Möglichkeit, das in einem Gärschrank oder einer Gärbox zu lagern? Ich habe auch schon rausgehört, dass du ja einen Teil deiner Brote dann morgens direkt abbäckst. Das heißt, die liegen dann irgendwo wahrscheinlich in der Kälte.
Genau.
Wie hast du da dich technisch aufgestellt? Nutzt du einfach die Umgebungstemperaturen, die du so hast, was die Wärme angeht, oder kannst du da schon
Genau.
gezielt steuern?
Also ich habe so nie so viel, also das ist sehr klein, gibt es einen Gasschrank. Ich mache so alles so ein bisschen so mit Gucken, Spüren, was ist auch so ein heißer Teig. Dann, wenn ich so die Teige mache, mache ich einfach kaltes Wasser. So, ich versuche es da, mich einzupassen. Ich habe so Thermometer und ich kann so schauen und sich anpassen. Das ist immer, wenn es das Eis ist, ist es sehr tricky, weil muss man etwas mehr beobachten und schneller sein und reagieren. Genau. Aber ich passe an mit so kalt und warmes Wasser. Da habe ich auch keine, wie heißt das nochmal? So, es gibt auch Geräte. Also ich habe so mit sowas gelernt, dass man so genau die Temperatur vom Mehl, die Temperatur vom Luft und dann man könnte einfach so kalkulieren und dann
Ja.
weiß man so, wie viel Temperatur für dem Wasser. Nee, ich mache so alles so ziemlich, also irgendwie, genau, ohne Hilfe von irgendwas,
Ja.
meine Auge, meine Gefühle.
Passt denn das dann immer oder hast du dann durchaus auch mal Momente gehabt, vielleicht eher am Anfang, denke ich, wo irgendwas schiefgelaufen ist? Und wenn das passieren sollte, wie gehst du dann damit um, auch gegenüber deiner Kundschaft, die ja vielleicht erwartet, dass dann doch irgendwie alles da liegt, was sie sonst auch haben?
Also das ist noch nichts schief wirklich gelaufen. Das bin sehr denkbar erstmal. Das ist, weil es am Anfang sehr aufregend, muss man auch ganz viel Zeit. Also die Leute gucken, beobachten und wenn da was schief passiert, also das ist richtig ärgerlich. Ist noch nicht der Fall bis jetzt. Es gibt immer wieder so bessere Tage. Ja, es gab so richtig so heiße Tage, wo mein Teig so ein bisschen nicht über, aber grenzt und dann hat man so flache Brote, aber nicht mal. Das war irgendwie, habe ich das in den Griff bekommen, trotzdem. Und wenn es passiert sollte, ja. Ja, das ist, wir arbeiten mit so lebendigen Sachen. Also das ist auch der Charme, das Ganze, also muss man schon so eine gewisse Qualität geben. Aber ja, das kann auch was schief passieren. Das ist blöd, aber es ist einfach, wir arbeiten genau avec le vivant. Also das ist alles lebendig, das lebt und ich kann auch Fehler machen. Fehler können passieren. Das ist also genau. Ja.
Du lebst dann aber, glaube ich, auch in einem Viertel Berlins, das solchen Modellen und solchen Experimenten wie deiner kleinen Mikrobäckerei sehr aufgeschlossen gegenübersteht, nehme ich an, oder?
Ja, die Leute, die sind da vom ersten Tag und ja, die unterstützen sehr. Die sind super denkbar, auch dass so ein kleiner Ort möglich ist und das ist auch alles auf Sympathie. Also wir, ja, das ist genau eine neue Generation auch vom Bäcker. Ich bin natürlich nicht so wie die Bäcker, die kennen oder was die Leute im Kopf haben. Ich bin auch nur 3 Tage offen, also das ist manchmal schwierig, muss man einfach ganz viel erzählen, warum. Aber ich habe so da gute Argument, dass es so einfach Brot macht, die auch lange frisch haltbar sind. Und ich mache kein Brötchen, das muss man nicht jeden Tag. Also genau, das ist einfach wie damals auch ein Dorfbäcker oder ein Holzofen, das wird so ein, zweimal die Woche einfach Brote gebacken. Das ist einfach. Ich habe auch ein Leben daneben und ich möchte dieses Leben auch leben mit meiner Familie. Und ich arbeite da allein. Also das ist auch vom Finanziellen eher kalkuliert auch. Ne? Viele haben mich gefragt, wie machst du das? Wie geht das? Geht alles? Muss man einfach konsequent einfach selbst Entscheidungen getroffen. Und das ist alles angepasst und das bis jetzt klappt ganz gut.
Weil du gerade das Finanzielle angesprochen hast, was nimmst du denn zum Beispiel für dein Lamiche, für das Kilo Brot
Der
und
Kilo Brot, ja. Ja, 9 € das Kilo. Genau.
Ja, das
Also
finde ich ist noch völlig in Ordnung. Ja.
das ist völlig in Ordnung. Und dafür, dass ich auch klein bin, das natürlich kann es nicht billiger werden. Also ich, nein, das ist, aber die Leute verstehen es ganz gut. Und ich habe wirklich versucht, ich habe mit ganz Berlin unterschiedliche Bäcker-Richtungen eingeschaut und versucht da einfach so eine korrekte irgendwie mich anzupassen und trotzdem so diese, also, ja, meine Wert auch trotzdem einfach, ja, total, ja, das, was ich mache, ist einfach auch Besonderes und sollte akzessibel für jeder natürlich. Aber dieses Argument, das ist so, genau, ein Brot ist für 4, 5 Tage, kann man das essen. Also das ist entsprechend auch nie so teuer, wenn man so
Ja,
darüber nachdenkt, ne?
genau. Wenn man einmal sich das durchkalkuliert als Kunde, dann kauft man jeden Tag, glaube ich, deutlich teurere Dinge ein, die wesentlich kürzer halten und wesentlich kürzer
Und genau,
sättigen.
ja. Und das ist das Tolle an das ganze Projekt, dass die Leute erstmal so ein bisschen so skeptisch waren. Aber ich habe so Stammkunden mittlerweile, die einfach nachvollziehen, was ich da mache. Die sehen mich auch jeden Tag. Ich arbeite wirklich. Ich bin da immer. Und die sind meine Tochter, mein Mann. Wir sind einfach. Wir machen genau. Ein ganz simpler, aber dafür sind wir wirklich, wir stehen dahinter. Also es ist einfach, und genau diese Art zu denken, nur teuer und warum so ein Brot? Ja, die verstehen das. Und das ist auch eine große Freude für mich, dass man auch die Leute einfach an was anderes dran gewöhnt. Also das ist einfach, ja, wieder anderes Denken. Das ist richtig toll.
Ja, man hört ja
Ja.
immer in den Medien und auch so von Urlaubern, die jetzt aus Frankreich zurückkommen nach Deutschland, dass in Frankreich da noch eine andere Wertschätzung für Lebensmittel existiert, also dass man generell mehr Geld für Lebensmittel ausgibt. Ist das auch deine Wahrnehmung im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich? Du hast ja nun beide Länder sehr, sehr gut kennengelernt im Vergleich zu Urlaubern, die da vielleicht bloß mal 2, 3 Wochen sind. Stützt das, kann das deine Erfahrung stützen, diese Beobachtung? Oder sagst du, naja, die Deutschen sind jetzt auch nicht alle so, wie man sie kennt und beschreibt, sondern die sind auch schon bereit, da ordentlich was auszugeben für die Lebensmittel?
Ich glaube schon, dass die Franzosen, aber nicht alle, das ist immer das Frage vom, ja, die, alle Franzosen sind nicht so großzügig, wenn man so über Lebensmittel, aber die ich kenne schon, ich bin auch groß gewachsen in so einer Atmosphäre vom, ja, das ist einfach, Essen ist einfach wichtig. Ich kenne auch viele hier auch und grundsätzlich, ja, vielleicht die sind ein bisschen so, okay, die kaufen nichts. Sie kaufen ein Baguette und wenn ich da Franzose bei mir im Laden, die kaufen 3 Baguettes. Also das ist einfach ein bisschen lockerer auf eine Art. Vielleicht, aber was ich merke auch, das ist so das Publikum, also ich habe so ein sehr unterschiedliches Publikum tatsächlich, von jung bis etwas älterer und Franzose und nicht Franzose, Deutsch. Aber wie die Leute einfach so super enthusiast über das Brot, die dann doch mehr kaufen als gedacht, weil es ist ein Laden. Also was ich da anbiete, ist einfach, keine Ahnung, das ist ein anderer, ja, ich weiß nicht, ob ich so klar bin, aber genau, die sind bereit, einfach was auszuprobieren. Die lassen sich gerne ein Baguette mit Kalamata-Olive, trotzdem, weil das erinnert an Urlaub vielleicht. Also es ist richtig toll zu sehen. Ich bin auch begeistert, ich wusste es nicht, dass es so wird. Richtig toll.
Ja, ist das super. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die, ich nenne es mal ganz böse, Konkurrenz. Wie sieht es denn da aus in deinem Stadtteil? Gibt es da noch, ich nenne es mal, wirkliche Bäcker, die so backen, wie man sich das vorstellt? Also mit Sauerteig und ohne Backmittel und ohne Vormischungen. Also so einen ganz traditionellen alten Berliner Bäcker, gibt es den noch? Oder gibt es nur dich, beziehungsweise auch kleine Bäckereien, die so langsam wieder wachsen?
Also es gibt so eine direkte Konkurrent, könnte ich so Johann Bäckerei nennen. Das ist so, aber es ist weit entfernt genug, dass es so nicht so schlimm ist. Und wir, glaube ich, ist gut. Sowieso Konkurrenz ist immer gut, auch um seiner Qualität zu achten, ob man so da einfach dabei bleibt. Und ja, die Kornstraße, also es gibt schon so ein paar. Und es gibt auch so auch normale, würde ich mal sagen, Bäcker.
Also Filialisten sozusagen, die mehrere Filialen haben.
Ja, und es ist nicht viel. Also auf jeden Fall, die Straße könnte das gut gebrauchen. Und jetzt ist es da und die Leute freuen sich. Also ich habe es, und das, ja, und die Leute, die zum Johann gehen, Johann Bäckerei gehen, kommen auch zu mir. Und ich glaube, das ist, ja, die kommen mal zu mir, mal zu ihm. Ja, und ja, das ist total schön, dass es mehr Bäcker gibt, die in dieser, ja, diese Welle, diese neue, aber traditionell trotzdem, modern.
Genau. Ja, moderne Tradition.
Ja, genau, das ist es. Ich bin auch eine Frau und es ist auch selten, glaube ich, dass so Frauen so einen Betrieb aufmachen als Bäckerin. Ich glaube, braucht man schon so ein bisschen, also diese ganze Handwerk, Bäckeranwerk muss sich schon so ein bisschen entwickeln. Das ist, geht ganz langsam, aber das geht.
Ja, sehe ich auch.
Glaube ich. Und es ist wirklich, ich nehme auch das ernst. Also das ist, freut mich, dass es klappt und dass es möglich ist und dass sich wahrgenommen wird. Und
Wie stehst du denn jetzt da aus deiner Sicht? Also die erste Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Wann hast du denn jetzt wirklich aufgemacht, das erste Mal Brot verkauft offiziell? Und bist du jetzt schon an dem Punkt, wo du sagst, jetzt mehr geht nicht, oder hast du noch Potenzial? Also könntest du noch mehr backen?
Ich bin seit 2 Monaten offen.
Also ganz frisch. Und ja, also wir nehmen im September 25 auf, das muss man dazu sagen, weil wir das ja ein bisschen später ausstrahlen erst. Aber dann hast du quasi erst im Juli aufgemacht.
Genau, 5. Juli war der erste Tag. Ich habe so natürlich meine Produktion ein bisschen, ist schon gestiegen. Also ne, ich mache mehr als ich dachte. Ich passe mich an. Also es ist einfach, es gibt so, ich bin begrenzt sowieso. Ich habe so einen Raum mit so den Ofen. Ich bin erstmal alleine. Das schaffe ich mehr nicht. Ich darf schon noch ein paar Brote mehr. Das ist schon klar. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen. Ich muss mich einfach schauen. Aber das ist alles machbar. Aber ja, das ist erstmal eine Mikrobäckerei.
Das sagt schon
Und
alles, ne,
irgendwann
der
mal
Name.
ist, genau, und irgendwann ist es ausverkauft. Ich versuche es trotzdem, dass es bis 18 Uhr, bis 17:30 Uhr noch was da gibt. Und die Leute, sie checken das schon und die kommen früher.
Ja, was machst du denn, wenn was übrig bleibt? Du hast ja jetzt, meine ich so verstanden zu haben, keine Vorbestellungsbäckerei, wo man wirklich vorher alles bestellen muss, sondern die Leute kommen und können das einkaufen, was da in deiner Auslage liegt. Was machst du denn, wenn was übrig bleibt und dann das vielleicht auch nicht am nächsten Backtag nochmal verkaufbar wäre?
Was zum Glück nicht so oft passiert. Es ist aber passiert, weil das war auch Sommerferien war und manchmal gab es viel Regen. Das ist halt ein großer Einfluss. Ich habe noch keine. Ich denke darüber nach. Ich habe sowieso viel Zeit gehabt für alle. Es gab so viele, auch von Presse und Anfragen von jeder Seite. Deswegen, das ist zum Glück nicht so oft passiert, aber ich. Ja, ich würde schauen mit dem Tafel oder so, dass jemand das einfach abholen kann. Da muss ich mich anschauen. Ich warte kurz, wenn Spaghetti da, also ich würde gern so Knödelbrot irgendwie vorbereiten, warum nicht? Könnte man natürlich immer so halt Brot verwenden für dann ein Lamiche, aber das wäre auch dann ein anderes Rezept und so. Muss man gucken, was es sinnvoll ist, in die Produktion wieder reinzubringen oder lieber einfach. Ja. Ich bin noch am gucken.
Ja, Aurelie, wir sind schon so langsam am Ende, wenn ich auf die Zeit schaue. Eine Frage stelle ich am Ende immer sehr gerne, und zwar die, ob du alles nochmal so machen würdest aus heutiger Sicht, wie du es gemacht hast, was die Bäckerei betrifft, und ob du vielleicht ein oder zwei ganz wichtige Dinge gelernt hast, die du auch anderen Quereinsteigern mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht Ähnliches vorhaben wie du.
Ich glaube, ich würde so genauso machen. Mich dann Zeit lassen. Genau, Zeit lassen, Erfahrung sammeln. Genau, das ist auch was der Tipps, was ich so geben könnte. Es ist einfach, ja, versuchen einfach mit vielen Menschen zu reden, auszuprobieren, gucken, wer kann helfen. Ja, ausprobieren und genau einfach so ein Netzwerk, weil ich glaube, das ist so, ohne das vielleicht hätte ich nicht diesen Weg genommen oder das hätte einen Stopp gehabt wie früher oder ja, und einfach machen, was man denkt und will und versuchen auch, wenn der ein oder die andere was anderes empfiehlt, immer ich auf sich spüren, was man denkt und was man will. Und ja, so ist man ehrlich mit sich selbst und mit den anderen, glaube ich. Und aber das ist ein langer Weg, muss man einfach auch, ist auch eine Art Beruf auch. Aber das macht, ja, das ernährt einfach auch und muss man dabei bleiben und Freude haben.
Das war ein schönes Schlusswort, Rudi. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast am
Ja,
Anfang im
danke.
Vorgespräch gesagt, du bist ja jetzt gerade in einem kleinen spontanen Kurzurlaub, um dich vielleicht auch ein bisschen wieder zu erholen oder zu kräftigen für die nächsten Backtage. Ich wünsche dir eine gute, erholsame Zeit, und
Vielen
wenn ich
Dank.
dann mal wieder in Berlin sein sollte, dann habe ich sehr, sehr viele Bäckereien, die ich neu besuchen muss, weil wirklich sehr viel los ist in Berlin, finde ich gerade, was Quereinsteigerbäckereien angeht. Aber bei dir schaue ich natürlich auch gern vorbei, falls du dann gerade vor Ort bist.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Alles Gute dir, ne? Bis bald.
Ja. Ciao. Let's. Ciao, ciao.
Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.